Wir steigen ein in das Thema von heute und ich möchte eigentlich mit einer persönlichen Story anfangen. Vielleicht sieht man es nicht, aber ich persönlich war in meinen Jugendjahren ein relativ guter Wettkampfschwimmer. So, ich habe bayerische Meisterschaften geschwommen, im Freistil 200 Meter, das war mein Ding. Und ja, man sieht es mir nicht mehr an, vielleicht höchstens noch mal ein breites Kreuz, aber alles andere ist irgendwo anders hingewandert, was irgendwo anders mal war. Hey, aber so verändern sich Zeiten. Und irgendwann in meiner Phase, als ich 16, 17 Jahre alt war, hieß es, hey, okay, Jonas, du trainierst schon 4 Tage die Woche, zwei Stunden. Es wäre aber gut, wenn du weiterkommen wirst, dass du mindestens 5 Tage die Woche trainierst. Und ich kam irgendwann an diesen Punkt, wo ich mich entscheiden musste. Bin ich noch Teil von Jugendkirche? Will ich diesen Freundeskreis noch haben? Oder fokussiere ich mich auf diesen Einzelkampfsport, wo es darum geht, dass du deine Ellbogen ausfährst und sagst, hey, in der Gruppe, ich schwimme vorne, weil ich bin der Schnellste und mich überholt keiner. Und du kommst nicht an mir vorbei und du bist quasi immer derjenige, der vorne schwimmt. Weil wenn du hinten an zweiter oder dritter Stelle schwimmst, hast du eigentlich die ganze Zeit die Gicht von den anderen Leuten vor dir. Das ist nicht besonders angenehm, es geht, aber es macht keinen Spaß. Deswegen kämpfst du dafür und steckst deine Ellbogen raus, dass du der Erste bist. Und es war eine prägende Zeit, dieser Kampfsport zu sehen. Ich habe aber irgendwann gesagt, hey, nee, es nimmt zu viel Raum ein. Und ich habe damals die Entscheidung getroffen, mich da zurückzuziehen, rauszugehen. Weil ich auch gemerkt habe, hey, immer mehr Wettkämpfe waren sonntags, unter der Woche, am Wochenende, abends. Und es hat mir einfach zu viel von dem geraubt, was mir mega, mega wichtig war. Es hat mir so viel geraubt in der Beziehung, die ich mit Jesus hatte. Und ich musste die Entscheidung treffen, hey, ich gehe dort raus. Und da gab es nicht die Option, ha, okay, du machst nur noch 2 Tage die Woche, weil das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Du musst im Endeffekt entweder mehr machen oder aufhören. Und für mich gab es den Punkt, okay, ich höre auf, ich gehe raus und ich bin 100% rausgegangen. Und ich habe gefragt, hey, was mache ich jetzt? Ich liebe Wasser, ich liebe Schwimmen, ich habe das Element echt genossen. Und ich habe gesagt, hey, gut, hey, ich gehe zur Wasserwacht. Ich bin dann zur Wasserwacht gegangen, war dort quasi 3 Sommer tätig an einem See. Und das war eine mega, mega spannende Zeit, weil es was ganz, ganz anderes war. In der Wasserwacht ging es nicht darum, dass du als Einzelperson deine Ellbogen ausfährst und guckst, dass du der Erste bist, sondern es ging immer darum, dass du im Team gemeinsam unterwegs bist. Wenn es darum geht, dass du jemanden aus dem Wasser rausholst, dann war es nie eine Einzelkampfaktion, sondern es war immer eine Teamaktion. Du hast entweder Leute am Land gehabt, die dich vorbereitet haben, oder du warst hier zu zweit im Wasser. Oder je nachdem, ob du auf dem Boot warst, aber du warst immer im Team unterwegs. Und ich finde es so spannend, weil wenn du bei der Wasserwacht bist, gibt es immer diese Extremsituation. Du rettest eine Person immer aus einer Extremsituation, nicht aus dem gemütlichen und schönen Moment. Du rettest nicht jemanden, weil er gerade eben beim Volleyballspielen glücklich ist. Oder weil er gerade in der Sonne liegt und die Sonne genießt. Deswegen rettest du nicht eine Person, sondern du rettest eine Person, weil eine Extremsituation da ist. Weil es kurz davor ist, zu Ende zu gehen für die Person. Und du schmeißt entweder einen Schwimmreifen hin oder du schwimmst hinterher, bringst dir eine Schwimmweste mit oder du ziehst die Person raus. Aber jedes Mal, wenn du einen Einsatz hattest, war es immer eine Extremsituation. Es war nie ein Normalmoment. Und wenn wir das auf unser Glaubensleben übertragen, dürfen wir das sehen, dass wir ganz, ganz oft eigentlich uns nur für Jesus entscheiden, wenn wir solche Extremsituationen haben. Bin ich wirklich mit Jesus in meinem Leben unterwegs? Lasse ich mich von Jesus retten in dem Moment, wo es mir gut geht? Wo ich in der Sonne liege? Brauche ich dann überhaupt noch die Rettung? Und ich habe euch mal was mitgebracht. Wartet mal. Ich habe euch eine Schwimmweste mitgebracht. Eine lebensrettende Schwimmweste. Stell dir mal vor, du liegst in der Sonne und ziehst eine Schwimmweste an. Schau mal, was du für Bräunungsflecken dann hast. Ist vielleicht nicht das Ziel der Sache. Aber wir sind vielleicht in unserem Alltag unterwegs, in unserem Leben unterwegs mit Jesus und sagen, okay, Jesus, wir ziehen dich aus, weil es uns gerade gut geht. Wir brauchen dich gerade nicht. Wir ziehen dich aus und legen dich auf die Seite. Und wenn es extrem wird, oh ja, dann ziehen wir dich schnell an, weil dann haben wir noch Zeit, uns zu retten. Dann passt ja noch alles. Hier reinkommen? So, dann ziehe ich diese Schwimmweste an. Warst du schon mal raften? Warst du schon mal auf dem Schlauchboot unterwegs? Warst du schon mal Segelboot fahren? Hast du schon mal viel Zeit am Wasser verbracht? Dann hast du eigentlich, gibt es die Regel, hey, du ziehst immer eine Schwimmweste an. Völlig egal, wie extrem die Situation gerade sein mag oder wie herausfordernd die Situation werden wird. Das Wetter sieht wunderschön aus beim Segeln, aber was ziehst du an? Du ziehst grundsätzlich eine Schwimmweste an. Weil bis das Segelboot gewendet ist auf dem freien Meer, dafür geht ganz schön viel Zeit. Deswegen ziehst du grundsätzlich immer eine Schwimmweste an, egal ob es risikobehaftet ist oder nicht. Also die Schwimmweste, die kann dein Leben retten. Und wenn wir den Jesus unterwegs bin und heute darum geht, dass Jesus mein Retter ist, dann darf ich wissen, dass Jesus mich gerettet hat, weil ich wie so eine Schwimmweste angezogen habe. Und da geht es nicht darum, dass ich diese Schwimmweste nur in meinen Extremsituationen anziehe, sondern dass ich sie immer trage. Jesus hat dich jeden Tag gerettet. Die Leute sollen sehen, dass du von Jesus gerettet bist. So, das heißt, das nächste Mal, wenn du zum Aldi zum Einkaufen gehst oder wo auch immer, ziehst du eine Schwimmweste an. So, und ganz ehrlich, manchmal geht es uns vielleicht so, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass Leute uns ganz komisch angucken und sagen, hey, du bist mit Jesus unterwegs, brauchst du Jesus denn überhaupt? Ist es denn überhaupt noch zeitrelevant? Ist es überhaupt noch angebracht, wirklich Ja zu Jesus zu sagen? Wir haben doch so viele andere Sicherheiten. Und doch, wenn du heute in diesen Alltag hineinragst, ist er doch so viel Unsicherheiten geprägt und so viel Fragezeichen geprägt. Und ich bin überzeugt, dass wir Jesus brauchen, dass wir diese Sicherheit brauchen, dass wir uns jeden Tag neu dafür entscheiden dürfen. Jesus, mein Retter. Und ich möchte mit euch eine Stelle angucken, Matthäus 16, die Verse 13 bis 19. 13 bis 19, da heißt es, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Was für eine spannende Frage. Jesus stellt diese Frage seinen Jüngern, seinen 12 Freunden. Hey, was denken denn die Leute drumherum um mich? Dann muss er erstmal voraussetzen, dass die Leute eine absolut freie Meinungsäußerung hatten, dass sie sich frei entscheiden konnten, wer Jesus wirklich ist. Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche denken und halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. So, die Menschen haben Jesus für ganz, ganz viele verschiedene Punkte gehalten. Ganz, ganz viele verschiedene Personen. Und diese Stelle ist eigentlich wie so ein Wendepunkt im Matthäus-Evangelium. Davor lesen wir davon, dass Jesus Wunder getan hat. Wir lesen ganz, ganz viel davon, was Jesus Gutes getan hat. Und genau in diesen Versen ist eigentlich dieser Wendepunkt, wo anfängt, was wir dann nachlesen dürfen, wer Jesus wirklich ist. Aber das Spannende ist, egal was Jesus getan hat, egal was für Wunder oder Barmherzigkeiten oder Leben er gebracht hat, die Menschen haben eigentlich nicht erkannt, wer Jesus will. Dass wir vielleicht gar nicht erkennen, wer Jesus wirklich für uns ist. Und wenn wir das lesen, muss das ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen deprimierend für Jesus gewesen sein. Weil er sich ja vielleicht schon irgendwie gedacht hat, hey, ich habe so viel getan, jetzt sollten die Leute es vielleicht irgendwie noch verstehen, wer ich bin. Wer ich denn sei. Und was ich tue. Und Jesus stellt dann ganz offen die Frage an seine Jünger, die mit ihm unterwegs sind. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich, diese 12 Jünger? Da antwortete Simon Petrus, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Erkenntnis. Ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel von Gottes Himmelreich geben. Was du auf der Erde binden wirst, soll im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, soll im Himmel gelöst sein. Dieser Text ist dieser Wendepunkt. In diesem Augenblick wird es erkennbar im Matthäus-Evangelium, wer Jesus wirklich ist. Und wir gehen mal davon aus, dass die Jünger, und davon geht Jesus auch aus, von der Fragestellung her, dass sie absolut frei waren in ihrer Meinungsäußerung. Jesus hat sich nie davor hingestellt und gesagt, hey, ich bin der Sohn Gottes. Wenn wir das mit dem Matthäus-Evangelium lesen, lesen wir das ja, weil wir wissen, wer Jesus nachher ist. Aber lies das Matthäus-Evangelium mal bis dahin nur aus der Perspektive eines Zuschauers, der eigentlich nicht Jesus kannte, sondern ihn nur stückweise gesehen hat. Da gibt es nie diesen Punkt, wo er genau sagt, hey, ich bin der Messias. Ich bin der Retter dieser Welt. Ich bin der lebendige Sohn Gottes. Und ich habe mir ein paar Gedanken zu diesen Versen gemacht. Und mein erster Gedanke ist, meine Rettung ist ein Geschenk. Meine persönliche Rettung, dass ich gerettet bin, ist ein Geschenk Gottes. So, wenn wir bei der Wasserwacht unterwegs waren, wenn wir Leute rausgeholt haben, haben wir nicht erst uns hingesetzt und überlegt, hey, okay, hat es die Person wirklich verdient? Hat er vielleicht ein paar Bier zu viel getrunken? Sollen wir ihn wirklich rausholen? Ey, also der und sein Leben, das wäre eigentlich nicht angebracht. Wir haben uns keine Gedanken über die Person gemacht, ob sie würdig wäre, dass wir sie retten. Darum geht es überhaupt nicht. Hey, du gehst raus und holst die Person zurück. Völlig egal, wer es ist, völlig egal, was er mitgebracht hat, du ziehst ihn raus. Mit Haut und Haaren. Und nicht so lange her, diesen Sommer, waren wir am Badesee hier in Ulm. Und wir haben einen Moment erlebt, wo eine Mutter auf uns zugerannt kommt und erklärt, dass ihr Sohn gerade untergegangen ist. Und ich wusste von meinem Background her, was alles passiert jetzt. Und sie konnte überhaupt nicht beschreiben, wo er untergegangen ist. Und dieser See war richtig, richtig tief. Du bist nicht runtergekommen. Egal, was wir versucht haben, wir waren eine Viertelstunde draußen mit 20, 25 Leuten. Wir haben versucht, diese Person hochzuziehen. Aber wir haben sie nicht einmal gefunden, weil wir überhaupt nicht genau wussten, wo sie war. Nach 15 Minuten war die Wasserwacht da, Polizei, waren alle da mit dem Boot und haben ihn dann schlussendlich gefunden, haben ihn rausgezogen und haben ihn über 20 Minuten wiederbeleben können. Was für eine krasse Story, eigentlich in jeder Relation nicht möglich. So wie diese Person, sie hat überlebt, ob sie jetzt wirklich gesund ist oder wie sie aktuell geht, kann ich aktuell gar nicht sagen. Aber dieser Moment war ein absolut herausfordernder Moment, weil völlig egal, was er gemacht hat oder was er getan hat, du bist reingegangen, hast geguckt, ob du die Person kriegen kannst. Schlussendlich hat sich herausgestellt, er hat Alkohol getrunken, er hat gekokst, er hat viele falsche Dinge gemacht. Und hättest du dann sagen können, ja gut, dann hat er es verdient? Nein. Eine Person zu retten ist immer unsere Aufgabe. Jesus hat dich persönlich gerettet und diese Rettung ist ein Geschenk Gottes. Er rettet dich mit deinen Haut und Haaren und er macht nicht erst irgendwelche Vergleiche und schaut, ob du würdig wärst. Sondern wenn wir Ja zu Jesus sagen, sind wir gerettet. Und da gibt es nicht mehr rumzudiskutieren. Unser Glaube, der aus dieser Rettung heraus entspringt, ein Glaube, wo ich mich für Jesus entscheide. Wenn du heute hier bist und schon lange mit Jesus unterwegs bist, wenn du auf ein Leben zurückguckst, wo du viel mit Jesus erlebt hast, viele Höhen und Tiefen, und du sagst, dein Glaube ist in deinem Leben präsent, dann ist dieser Glaube eigentlich dein größtes Wunder, was du in deinem Leben erlebt hast. Wenn wir vorher davon gesungen haben, dass wir Wunder erleben möchten, dann möchte ich dafür beten, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du noch mehr Wunder in deinem Leben erleben darfst. Und das größte Wunder in deinem Leben ist dein Glaube, der nicht aufhört. Und ich glaube, dafür dürfen wir immer wieder einstehen und für beten. Ich habe die Woche eine Nachricht bekommen von einem guten Freund von mir, besser gesagt von seinen Kindern. Die haben mir geschrieben, hey, unser Papa liegt auf der Palliativstation. Und all die wissen, das ist quasi die letzte Station, bevor die Leute quasi weggehen, bevor sie sterben. Und es hat sich schon lange angebahnt und vor gut 2 Monaten hatte ich den Eindruck, dass wir gemeinsam als ganze Family für die sie beten dürfen, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und ich glaube, wir dürfen für Freunde, die in harten Zeiten sind, dafür beten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Denn ein Glaube ist ein Wunder, was Jesus vollbringt in deinem Leben. Viel zu oft stellen wir unseren Glauben als etwas dar, was einfach nur sachlich ist und was einfach nur eine rationale Entscheidung ist. Nein, der Heilige Geist ist da und bewirkt, dass dein Glaube wächst. Und das steht Step by Step da. Und deswegen bin ich dafür überzeugt, dass der Glaube ein Wunder ist, was du in deinem persönlichen Leben erleben darfst. Und die erste Entscheidung, die du triffst, wo du Ja zu Jesus sagst, ist eine Entscheidung, wo du ein Wunder erlebst. Es ist nicht selbstverständlich, dass du Ja sagst. So wie Simon Petrus dort merkt, wo Jesus zu ihm sagt, hey, diese Einsicht, das Ding ist nicht was, was du alleine verstanden hast, sondern es hat Gott dir gezeigt. Diese Erkenntnis ist ein Geschenk Gottes. Und was lesen wir über Simon Petrus noch? Dieser Mann auf den Felsen, wo Gott seine Gemeinde bauen möchte. Dieser Felsen, dieser starke Mann. Wir lesen ein paar Verse später. Lukas, dann heißt es so schön, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, sagt Jesus zu ihm. Ein Mann Gottes, der ein Felsen ist, warum muss ich für ihn beten, dass sein Glaube nicht aufhört? Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. In diesem Abschnitt geht es genau darum, dass eigentlich Simon Petrus kurz davor ist, Jesus zu verleugnen. Wir alle kennen diesen Moment, wo Jesus vielleicht ans Kreuz geschlagen werden soll und Simon Petrus ihn verleugnet und sagt, hey, ich kenne diesen Jesus nicht. Und ein paar Verse vorher sagt Jesus zu ihm, hey, ich bete dafür, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Jesus betet für uns, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Wenn du Freunde kennst, die am Struggle sind, die herausfordernd sind, dann fang an für sie zu beten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und was heißt es dann? Ich finde es so spannend, weil dann sagt Jesus eigentlich da schon, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, das heißt, er musste ja den Moment haben, hey, ich kenne dich nicht. Jesus wusste, dass er ihn verleugnen wird. Vielleicht bist du manchmal in diesen Momenten, wo es in deinem Leben vielleicht nicht alles so smooth läuft und du kommst in so einen Moment, wo eigentlich alles nur extrem ist. Eine Extremsituation, wo du gerettet werden willst. Und denkst, hey Jesus, wo bist du jetzt eigentlich? Und dann merkst du, dass Jesus dich vielleicht zurückholt und dass du zurückkommst. Und dann heißt es hier, so stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist einer der Verse, der Schlüsselvers, warum ich überzeugt bin, dass Zeugnisse, was wir mit Jesus erlebt haben, dass es wichtig ist, dass wir diese Dinge teilen. Und nach der Konferenz werden wir eine Woche des Gebets haben, von Dienstag bis Donnerstag. Werden wir gemeinsam hier abends beten. Und einer der Teile darf sein, dass wir Zeugnis geben von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Dass wir den Glauben unserer Geschwister stärken, indem wir erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, bin ich dafür überzeugt, dass du etwas in deinem Leben erlebt hast, von was du Zeugnis geben kannst. Denk nicht, die anderen haben irgendwelche größeren Geschichten wie du. Deine Geschichte ist persönlich mit Jesus geschrieben. Und er vollbringt ein Wunder in dir. Und das ist es wert, es zu teilen. Und da geht es nicht um irgendwelche Dimensionen, die nach unseren menschlichen Maßstäben gesetzt sind. Sondern ein Zeugnis beruht immer auf etwas Persönlichem, was ich mit Jesus erlebt habe. Mein Glaube ist meine Rettung in Jesus Christus. Und diese Erkenntnis ist nicht eine Erkenntnis, die uns irgendwie zugefallen ist, sondern eine Erkenntnis, die uns der Heilige Geist gegeben hat. Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Mein Glaube ist meine Rettung in Jesus Christus. Ja, das ist meine Überzeugung. Dass ich persönlich wissen darf, mein Glaube ist meine Rettung in Jesus Christus. Und mein Glaube hat nichts mit Emotionen zu tun. Und auch nichts damit zu tun, ob ich mich gerade besonders gut fühle, um Ja zu Jesus zu sagen. Ob meine Umstände gerade eben dafür sprechen oder nicht dafür sprechen. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir heute unseren Alltag hineingucken, sprechen unsere Umstände nicht wirklich dafür. Alles wird teurer. Alles wird immer mehr und du denkst eigentlich, hey, wie zahle ich meinen nächsten Tag noch? Wie werde ich das nächste alles noch finanzieren? Wie sieht es denn wirklich aus? Und was wird noch alles kommen? Ich bete dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn wir diese Schwimmweste anziehen, die Schwimmweste ziehe ich an. Es ist wie den Glauben, den ich anziehe. Dann darf ich diesen Glauben anziehen. Und es darf ein Teil von meinem Leben werden. Und ich darf wissen, dass dieser Glaube rettet. Und mein zweiter Gedanke zu diesem Text ist, meine Rettung ist meine persönliche Verantwortung. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Jonas, du hast davor gesagt, meine Rettung ist ein Geschenk. Ja, meine Rettung ist ein Geschenk. Und jetzt sagst du, meine Rettung ist meine Verantwortung. Ja, beides zu 100%. Meine Rettung in Jesus ist ein Geschenk Gottes. Und doch ist es zu 100% meine persönliche Verantwortung. Wenn ich diese Weste anziehe, ist es meine Verantwortung, vielleicht auch hier zuzumachen. Wenn ich die Schwimmweste nicht zumache, dann kann die beste Schwimmweste mich nicht retten. Es ist meine Verantwortung, den Glauben anzuziehen. Es ist meine Entscheidung, Ja zu Jesus zu sagen. Vielleicht hast du diese Erkenntnis bekommen und weißt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist, dass er der Retter ist. Dann ist diese Erkenntnis wunderschön. Und sie kann absolut viel tun, aber wenn du nicht Ja zu Jesus sagst, dann wird diese Erkenntnis dich nicht retten. Es ist meine Verantwortung, Ja zu Jesus zu sagen. Und ich darf diese Weste anziehen und ich darf diese Verantwortung anziehen und diese Verantwortung darf einen Unterschied machen. Die Jünger waren frei in ihrer Entscheidung zu sagen, wer Jesus ist. Jesus hat ihnen nicht vorher erklärt, hey, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias und ihr müsst euch genau so entscheiden. Sondern Jesus hat ihnen die Frage gestellt, wer bin ich für euch? Und sie waren frei in ihrer Entscheidung. Und ganz oft in unserem christlichen Denken setzen wir voraus, dass wir sagen, hey, Jesus ist unser Retter und reden über alles Mögliche, dass Jesus uns liebt, dass er gut für uns ist, dass er Wunder tut, dass er Heiler ist. Aber wenn wir das Erste nicht begriffen haben, dass Jesus unser Retter ist, dann hat alles andere danach keinen Wert. Wenn du nicht begreifst, dass Jesus dein persönlicher Retter ist, dass er möchte, dass du in der Ewigkeit mit Jesus unterwegs bist, dann kann ich noch so oft sagen, dass Jesus dich liebt, dass er gute Dinge für dich vorbereitet hat, dass er dich segnen möchte, dass er Wunder in deinem Leben tun möchte. Aber eigentlich hat das wirklich alles keine Tragkraft, wenn ich nicht in erster Linie verstehe, wer Jesus wirklich für mich persönlich ist. Und das ist meine persönliche Verantwortung, das zu entscheiden. Ich entscheide, wer Jesus für mich ist. Das ist nicht was irgendjemand hier vorne für dich entscheidet, weil ich hier oben stehe und sage, Jesus ist dein Retter. Sondern das ist deine persönliche Entscheidung, jeden Tag neu. Ich entscheide mich persönlich zu sagen, ja, ich sage Ja zu Jesus. Und wir alle kennen diese Momente, wo wir vielleicht auch wirklich an Jesus zweifeln. Vielleicht manchmal abends im Bett liegen und sagen, boah, ist das wirklich alles real, Jesus, mit dir? Ist das wirklich gut mit mir? Jesus, guck doch mal in unsere Gesellschaft, guck doch mal in unsere Zukunft, guck doch mal, kann es wirklich sein, dass du real bist? Wir kennen all diese Zweifel, oder warum, Gott, lässt du das zu? Warum passiert so etwas? Warum liegt der Vater von Freunden von uns auf der Palliativstation, obwohl der noch nicht einmal 50 ist? Hat er es überhaupt verdient? Warum, Jesus? Warum? Und wir kennen all diese Momente, wo wir daran zweifeln. Jesus sagt nicht, hey, ich ziehe dir die Schwimmweste aus, dein Glauben ist es nicht würdig. Dein Glaube wäre zu klein. In diesem Moment, Jesus sagt nicht zu mir, hey, zieh dir die Schwimmweste aus, dein Glaube reicht nicht aus. Nein, es spielt keine Rolle, welchen Glauben du hast. Du darfst diese Schwimmweste anziehen in dem Wissen, dass Jesus dich gerettet hat. Und mit dieser Entscheidung darf Glaube wachsen. Weil Glaube ist ein Wunder, was Gott in deinem Herzen vollbringt. Und was Step by Step wächst. Nicht, was immer gleich ist und was immer gleich bleibt, sondern Glaube ist was, was wächst und stärker wird und mehr wird. Und Jesus wird niemals in dein Leben hergehen und sagen, hey, ich ziehe dir diese Schwimmweste jetzt aus, weil du es nicht würdig bist. Sondern Jesus wird immer dafür sein, hey, ich helfe dir, diese Weste anzuziehen. Ich helfe dir dazu, dass sie deine Rettung dabei sein darf. Jesus wird immer dafür kämpfen, dass du diese Rettung erleben darfst. Es wird nie seine Absicht sein, diese Schwimmweste dir auszuziehen, sondern immer sein Ziel sein, dass du sie anziehst. Rettung, dass du sie verstehst, dass du erkennst, wer Jesus wirklich ist. Meine Rettung ist ein Geschenk zu 100% und genauso ist meine Rettung zu 100% meine persönliche Verantwortung. Ich kann mich dazu entscheiden, diese Schwimmweste auszuziehen oder ich kann sie anziehen. Mein dritter Gedanke zu diesem Text ist, Jesus ist ein Auftrag. Also meine Rettung ist ein Auftrag. Meine Rettung ist ein Auftrag. In den Zeiten, als ich Wettkampfschwimmer war, ging es immer darum, dass ich persönlich dafür kämpfe. Ich war darauf bedacht, möglichst schnell zu sein. Ich war darauf bedacht, ich muss der Beste sein. Es ging um mich. Und wenn wir ins Reich Gottes hineinschauen, geht es nie darum, dass jemand alleine für irgendwas kämpft, sondern immer dafür, dass wir gemeinsam für diese Rettung kämpfen. Dass wir gemeinsam unterwegs sind. Das heißt in den Versen 18 bis 19, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde die Schlüssel zu Gottes Himmelreich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Das Erste ist, was sagt Jesus? Ich werde meine Gemeinde bauen. Nicht du wirst seine Gemeinde bauen, nicht wir werden seine Gemeinde bauen, sondern Jesus wird seine Gemeinde bauen. Wir sagen oft, okay, es hängt an uns, ob seine Gemeinde gebaut wird. Nein, es hängt allein an Jesus. Er ist die Rettung der Welt. Nicht wir, nicht du, nicht ich. Er allein ist die Rettung. Er baut seine Gemeinde. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Was für ein geniales Bild. Und wir haben vorher davon gehört, dass Petrus eigentlich der war, Simon Petrus derjenige war, der eigentlich nicht vielleicht dieser Felsen war. Der gewankt ist, der gefallen ist. Und wenn wir weiterlesen, wissen wir, dass Paulus das nochmal bestätigt bekommt, dass er derjenige ist, der Felsen, auf den Jesus bauen möchte. Und wir lesen aber auch davon, dass Jesus der Eckstein bleibt in seinem Haus. Und dass Jesus das Fundament ist, auf dem dieser Felsen steht. Und darauf möchte Jesus seine Gemeinde bauen. Auf einen festen Untergrund. Und wir persönlich sind immer wieder unterwegs, dass wir mit dem Auftrag unterwegs sein dürfen. Wir dürfen Teil davon sein, seine Gemeinde zu bauen. Jesus möchte dich persönlich gebrauchen, dass du ein Teil davon sein darfst, dass Menschen diese Schwimmweste anziehen dürfen. Dass Menschen immer wieder neu einfach sagen dürfen, hey, ich nehme diese Rettung an, ich verstehe Jesus, wer er ist. Und das tun wir, indem wir Räume schaffen, in denen Menschen Jesus begegnen dürfen. Das kann deine Kleingruppe sein in deinem Wohnzimmer, wo du Raum schaffst, dass Menschen Jesus begegnen dürfen. Hey, das ist die Jugendkirche, jeden Freitagabend hier. Wir schaffen Raum für Menschen, die Jesus begegnen dürfen, die ihr verstehen dürfen, wer Jesus für sie ist. Wir haben diesen Kids Club dienstags, wo wir bewusst uns entschieden haben, in diese junge Kindergeneration zu investieren. Einen Raum zu schaffen, in dem sie verstehen dürfen, wer Jesus für sie ist. Wir haben diesen Sonntagsgottesdienst, wo wir bewusst Raum schaffen möchten, wo Menschen verstehen dürfen, wer Jesus für sie ist. Und wo wir Gott anbeten dürfen und ihn groß machen dürfen. Meine Rettung ist ein Auftrag. Meine Rettung ist nicht mein Auftrag, sondern meine Rettung ist ein Auftrag. Ein Auftrag, den wir gemeinsam machen. Es geht nicht darum, dass einer irgendwie was alleine macht und alles macht, sondern es geht immer darum, dass wir gemeinsam zusammen unterwegs sein dürfen. Und gemeinsam dürfen wir Teil davon sein, dass Jesus sein Haus baut. Gemeinsam dürfen wir ein Teil davon sein, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Gemeinsam dürfen wir in 2 Wochen feiern, dass wir Taufen haben werden. Was für ein Privileg. Wir dürfen heute schon, haben wir schon 2 Anmeldungen, wo jetzt Leute gesagt haben, hey, ich bin bereit, mich taufen zu lassen. Hey, und es ist einfach genial zu erleben, wenn du sagst, hey, für mich ist es persönlich vielleicht noch dran, diese Entscheidung bewusst zu treffen, ja zu Jesus zu sagen. Da möchte ich dir Mut machen, lass diesen Sinn einfach beiziehen. Sondern entscheide dich ganz bewusst zu sagen, hey, ich ziehe diese Rettung an, ich lasse mich taufen für die sichtbare und unsichtbare Welt. Meine Rettung ist immer wieder neu, auch eine bewusste Entscheidung. Meine Rettung ist meine Verantwortung und mein Auftrag. Ja, Jesus ist unsere Rettung. Und in erster Linie ist diese Rettung erstmal ein Geschenk, was wir annehmen dürfen. Und wir dürfen Teil davon sein. Und wir dürfen diese Rettung annehmen in Verantwortung, sodass wir immer wieder neu da rein investieren, dass sie wachsen darf. Dass Glaube größer wird. Und aus diesen Bereichen heraus darf ein Auftrag entstehen, der mich ermutigt, sein Haus voranzubringen. Der mich ermutigt, ein Teil davon zu sein, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Wir kennen all diesen Vers, Johannes 3,16, wo es genau darum geht. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Mein Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ja, es ist meine Verantwortung, ja zu Jesus zu sagen. Und Jesus erwartet nicht, dass du perfekt bist, um mit dir Gemeinde zu bauen. Petrus war nicht perfekt. Er ist als dieser Felsen, er ist gewankt, er ist gefallen, aber er ist zurückgekommen. Und ich weiß nicht, wie es persönlich in deinem Leben vielleicht gerade aussieht. Ob du persönlich vielleicht gerade herausgefordert bist, im Glauben Schritte zu gehen, Gott zu vertrauen. Wie es persönlich in deiner Ehe aussieht, wie es persönlich in deinem Job aussieht, wie es persönlich in verschiedenen anderen Bereichen gerade aussieht. Aber wir dürfen Gott vertrauen, wir dürfen wissen, dass er auf unserer Seite ist. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Dieses Verständnis, wer Jesus wirklich ist, das macht den Unterschied. Jesus ist meine Rettung. Und das dürfen wir immer wieder neu verstehen, dass Jesus meine persönliche Rettung ist, dass er möchte, dass ich mit ihm in Ewigkeit zusammenlebe. Und dass er möchte, dass ich diese Schwimmweste anziehe. Und Jesus wird nie darauf bedacht sein, dass wir sagen, okay, du ziehst sie möglichst schnell wieder aus. Sondern Jesus wird immer dafür kämpfen, dass wir diese Schwimmweste anziehen. Diese Erkenntnis, wer Jesus für dich persönlich ist, das ist deine persönliche Entscheidung. Das kann kein anderer für dich entscheiden. Keiner sagt, okay, der Jesus ist genau das für dich, Jesus tut genau das für dich. Sondern wer Jesus für dich persönlich ist, das ist deine persönliche Entscheidung. Und diese Erkenntnis, wer Jesus für mich ist, verändert alles. Und ich glaube, das dürfen wir immer wieder erleben, dass Jesus meine Rettung ist. Nichts anderes. Jesus ist meine persönliche Rettung. Und zum Schluss möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Schritt ganz bewusst gehen darfst. Wenn du sagst, hey, ich möchte mich taufen lassen, hey, ich möchte bewusst ja zu Jesus sagen. Und es soll eine klare Entscheidung sein vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Schritt ganz bewusst tust. Und wenn du sagst, hey, ja, ich möchte mehr im Glauben wachsen, ich möchte mehr verstehen, wer Jesus wirklich ist, dann möchte ich dich auch ermutigen, dass du einfach sagst, hey, ich bin bei den Gebetsabenden übernächste Woche dabei. Ein Raum, wo wir Zeugnis wirklich bewusst geben. Auch wenn du mal sonntags hier Zeugnis geben willst, kannst du das gern machen. Weil ich davon überzeugt bin, dass Zeugnisse Raum geben, in dem, wo Glauben wachsen darf. Wir sollen erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben und es nicht für uns behalten. Und ich möchte enden mit einem Vers in Römer 10, Vers 9, da heißt es, wenn du also mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Dieses eine Ja, wo ich sage Ja zu Jesus, ist einfach nur ein Ja, wo ich bewusst sagen kann, ich sage Ja zu Jesus. Und Jesus sagt nicht, okay, gut, ich muss erst mal überlegen, ob du es wirklich würdig bist, dass ich dich rette. Wir haben bei der Wasserwacht nicht gesagt, okay, hat es die Person wirklich verdient, dass wir sie rausholen? Nein, jeder hat es verdient. Jeder Mensch sollte gerettet werden. Jeder Mensch in deinem persönlichen Umfeld, der Jesus noch nicht kennt, sollte gerettet werden. Und lass uns dafür kämpfen, dass möglichst viele Menschen diese Rettung erleben. Dass möglichst viele Menschen verstehen, wer Jesus für sie ist. Dass Jesus ihre Rettung ist. dass Jesus ihr Messias ist. Der, der sie dort abholen möchte, wo sie persönlich stehen. Der ihnen persönlich begegnen möchte. Der Sohn Gottes vom lebendigen Gott möchte Teil davon sein, dass du gerettet wirst. Ich möchte zum Abschluss für dich persönlich beten. Ich möchte heute gar keine Frage stellen, sondern ich möchte persönlich für dich beten, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wieder beten, dass Glaube nicht aufhört. Und wenn wir ganz ehrlich sind und alle in unser Leben hineingucken, kennen wir alle Bereiche, wo vielleicht unser Glaube nicht wirklich eine große Rolle spielt. Wo wir vielleicht auch zweifeln. Aber stellvertretend dafür zu beten, zu sagen, hey, ich möchte dafür beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Papa, ich danke dir dafür, dass den Glaube, den du uns immer wieder neu schenkst, die Erkenntnis, dass du unser Retter bist, dass es ein Geschenk ist. Und Papa, ich danke dir dafür, dass dieser Glaube nicht aufhört in den Momenten, wo wir anfangen zu zweifeln. Und Papa, ich danke dir dafür, dass du diesen glimmenden Docht nicht auspustest, sondern dass du ihm neues Leben einhauchst. Papa, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du es gut mit uns meinst. Und dass du alles dafür tust, dass wir diese Rettungsweste immer wieder neu anziehen. Dass du nicht darauf bedacht bist, dass wir sie ausziehen, sondern dass du immer dafür kämpfst, dass wir deine Rettung verstehen dürfen. Und dass wir sie annehmen dürfen für unser Leben. Und wenn du sagst, hey, ich bin heute hier und ich würde gern Gebet haben, weil ich persönlich Momente habe, wo ich absolut struggle. Wenn du persönliches Gebet haben möchtest, dass dein Glaube nicht aufhört, dann kannst du gerne nachher hier nächsten Song zu mir nach vorne kommen oder auch nachher während dem Kaffee. Wir lieben es, für dich zu beten und dir das zuzusprechen, dass dein Glaube nicht aufhört. Denn keiner ist dazu da, alleine zu kämpfen. Denn wir sind gemeinsam unterwegs. Das ist nicht mein Auftrag, sondern das ist ein Auftrag, in dem wir gemeinsam unterwegs sind. Wir dürfen uns im Glauben gegenseitig stützen und ermutigen. Und lasst uns dieses nächste Lied ganz bewusst mit dem Bewusstsein singen, dass Jesus unser Retter ist, dass er für uns da ist. Wir dürfen gerne dazu aufstehen.